dazu begrüße ich jetzt die ORF-Programmdirektorin Stefanie Größ-Horowitz. Herzlich willkommen. Sie war zuvor Senderchefin bei Puls 4. Deshalb kennen wir uns lange, deshalb auch das Du-Wort.
Hallo.
Stefanie, der ESC, das Event der Superlative, wir haben es gerade gesehen, versteht sich eigentlich als unpolitische Veranstaltung, war das aber oft nicht und ist es in diesem Jahr ganz besonders nicht, weil eben die Teilnahme Israels ganz stark umstritten ist. Hintergrund ist der israelische Militäreinsatz im Gazastreifen nach dem Angriff der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel. Jetzt haben 5 Länder, nämlich Island, Irland, die Niederlande, Slowenien und Spanien, den Song Contest boykottiert aus dem Grund und 1.100 Künstler fordern auch einen ESC-Boykott. Diese Woche sind zudem mehrere Kundgebungen angekündigt schon. Was heißt das? Was heißt diese Kritik? Was heißt dieser Boykottaufruf jetzt für den ORF als Veranstalter?
Na, für uns heißt zunächst für die Veranstaltung, für die Show nichts. Es sind 5 Länder, die wir gern dabei gehabt hätten, nicht dabei. Dafür sind 3 Länder, die in den letzten Jahren nicht dabei waren, dazugekommen. Wir werden eine wunderbare Show machen und werden sehr gute Gastgeber sein. Dass es natürlich auch diese Unzufriedenheit gibt, dass Israel Teil dieses Events ist, ist wirklich jetzt allgemein auch und über viele Monate besprochen. Für uns als öffentlich-rechtlicher Sender ist es wichtig, dass wir sowas nicht verschweigen. Wir werden das thematisieren, auch in unseren Nachrichtensendungen klarerweise. Wollen das aber auch in einem journalistischen Verhältnis sehen. Wir haben gestern zum Beispiel unsere große Opening Ceremony am Rathausplatz gehabt, der dann packevoll war und Israel dort sehr, sehr herzlich aufgenommen wurde. Und ich glaube, dass Wien sich da schon auch und auch Österreich als gastfreundliches Land sehen möchte.
Jetzt ist am Wochenende Wiens Bürgermeister Michael Ludwig aufgetreten am Stephansplatz im Zuge des oder im Rahmen des Europatags, hat dort gesprochen und seine Rede wurde auch von palästinensischen Demonstrantinnen gestört. Er hat da sehr klare Worte gefunden. Wir schauen da noch mal kurz rein.
Was erwarten Sie sich denn persönlich von diesem Event?
Die Möglichkeit der Begegnung sein und leider werden wir große Sicherheitsmaßnahmen brauchen, wegen Menschen wie Ihnen zum Beispiel. Das wird große Kosten verursachen, aber wir werden trotzdem ein Fest des Miteinanders durchführen, das kann ich Ihnen versprechen. Und wir werden alle Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass alle Künstlerinnen und Künstler auftreten können hier in Wien. Wir lassen uns hier nicht wegterrorisieren, das sage ich ganz offen.
Den Sicherheitsvorkehrungen kommen wir noch. Die Frage ist, wir haben jetzt gesehen, hier wurde versucht, die Rede zu stören. Ist man beim ORF, seid ihr da auch vorbereitet, wie man damit umgeht, wenn eben Demonstrierende die Live-Show stören wollen, die Produktion stören wollen, vielleicht auch Buhrufe kommen. Wie geht man damit um?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Eine Live-Sendung ist jetzt weniger leicht zu stören. Allein schon durch die Größe in der Stadthalle, da sind 10.000 Leute, das ist mikrofoniert. Wenn da ein paar Buhschreien und Pfeifen, wird das nicht in so einer Art wahrgenommen werden, wie es da jetzt am Stephansplatz der Fall war. Wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, für uns ist es wichtig, es journalistisch einzuordnen. Wenn es wirklich ernstzunehmende, laute, massive Proteste in der Halle geben sollte, dann werden wir das nicht verschweigen. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, wenn da 10 Leute stehen und versuchen zu pfeifen und die anderen 10.000 tun das nicht, dann ist es unsere Verantwortung, das in eine Verhältnismäßigkeit zu setzen. Und ich glaube, da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie die ausschauen wird.
Jetzt ist es schon angesprochen worden, das Thema Sicherheit ist natürlich auch ein riesiges bei dieser Veranstaltung. Und mich würde interessieren, inwie sehr sich das verändert hat, jetzt auch im Vergleich zum letzten Mal, dass der ESC hier stattgefunden hat. Das war 2015. Da war die Weltlage noch ein bisschen eine andere. Das war vor dem Terrorattentat im Bataclan in Paris. Das war vor dem Terror in Wien, vor dieser Taylor Swift, diesen Anschlagsplänen auf das Taylor Swift-Konzert. Was hat sich verändert? Was hat man verändern müssen?
Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Wir merken das in unserer Budgetierung. Der Kostenposten Sicherheit ist viel, viel größer, als das früher war. Es kommen ja nicht nur veränderte Weltlagen dazu, es kommen ja auch veränderte technische Möglichkeiten dazu. Cyberattacken, alles, was es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren so technisch nicht gab, ist etwas, das wir kalkulieren müssen, womit wir auch rechnen müssen. Es gibt eigentlich von Tag 1 an einen Krisenstab, der sich aus wirklichen Top-Profis aus all diesen Security-Bereichen zusammensetzt. Und die managen das ganz wunderbar und monitoren gemeinsam mit der Polizei, mit der Stadt, mit anderen Organisationen, die für Sicherheit zuständig sind, unseren Song Contest, damit unsere Gäste sich sicher fühlen können, weil das ist unsere Verantwortung.
Jetzt ist schon angesprochen worden, das große Budget, das die Sicherheit schluckt. Generell ist es eine Produktion, wo sehr, sehr viel Geld, sehr viel Personalressourcen auch reinfließen. Und man hört jetzt so in der Branche, viele Produktionsfirmen sind besorgt, dass sonst nichts mehr gemacht wird, dass dieser Song Contest jetzt sehr viel Ressourcen schluckt und alles andere sozusagen links liegen bleibt. Wie viele Produktionen mussten denn tatsächlich verschoben oder auch gecancelt werden, um diese Produktion zu ermöglichen?
Ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Wir haben das Budget als ORF, das wir haben, und wir geben es aus. Ob wir es jetzt für den Song Contest ausgeben, ob wir es für andere Produktionen ausgeben, bleibt am Ende des Tages ein bisschen gleich. Wir haben auch beim Song Contest eine sehr gute Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Produktionsfirmen. Sie wissen, die ganzen die Postcards, die Opening-Filme, alles, was nicht in der Studioproduktion ist, sondern dazu produziert wird, wird von Produktionsfirmen aus Österreich hergestellt. Und es ist vor allem auch ein einmaliger Event. Also nächstes Jahr schaut das ja dann auch wieder anders aus. Wir gehen aber verantwortungsvoll mit dem Thema Gebührengeld auch um. Ja, es sei klar nochmal gesagt, die Summe, die in eurem Beitrag dazu hören, weil es die Gesamtsumme inklusive aller Nebengeräusche, das sind nicht die Kosten, die der ORF zu tragen hat für die Fernsehsendung. Unser Budgetrahmen sind rund 16 Millionen Euro, die werden wir auch nicht überschreiten. Und wir haben zwei große Events dafür nicht umgesetzt. Das war Dancing Stars, kennt jeder. Wäre ein zweites Event gewesen, das wir im vergangenen Jahr noch gemacht hätten, haben wir jetzt auch zugunsten des ESC nicht gemacht. Und ansonsten versuchen wir es schon mit Synergien auszusteuern, den Rest. Und wir nehmen ja auch Geld ein. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße.
Mhm. Aber es ist jetzt auch nochmal auf die sozusagen bezogen, denen vielleicht Aufträge abhanden kommen. Sie sagen, das ist eine Verschiebung. Oder du sagst, das ist eine Verschiebung und nicht wirklich ein Streichen von Ausgaben. Ja. Jetzt war für viele überraschend auch die Auswahl des Moderatorinnen-Duos oder Moderationsduos. Michael Ostrowski und Fiona Swarovski. Ich lese vor, was die Schriftstellerin Stefanie Sargnagel darüber schreibt. Nachdem die Schweiz uns Hazel Brugger vorgelegt hat, entscheidet man sich in Österreich für eine Milliardärin ohne Witz und Schmäh. So viele Entertainerinnen wären in Frage gekommen und jetzt ist es die ultrakonservative Konstellation ulkiger Mann und Frau, die über die Witze lacht. Was sagst du zu der Kritik?
Ja, ich finde es ein bisschen überraschend, ehrlicherweise, dass das gerade aus dieser Seite kommt. Hätte ich mir eher erwartet, dass man nach der Performance urteilt und nicht vorher. Da ist sehr viel Vorurteil jetzt einfach dabei und sehr viel Unterstellung.
Und, das heißt, du versprichst uns, es wird anders?
Ich verspreche euch natürlich was anderes, weil sonst hätten wir es nicht gemacht. Ja? Ja. Also ich bin sehr überzeugt von dieser Paarung aus unterschiedlichen Gründen. Am Ende wird das Publikum sich da selbst das Urteil machen. Nur es geht schon auch darum, punktuell zu überraschen, Dinge zu brechen. Vielleicht sogar auch mit solchen Vorurteilen ein bisschen zu spielen und die dann zu brechen. Auf alle Fälle haben wir es mit zwei Top-Profis zu tun. Und ich finde es ein bisschen unfair, gerade die Frau da jetzt so ein bisschen runterzudodeln, ob die Steffi Sargnagel die große Expertin ist und da lange schon die Karriere jetzt am Schirm von Viktoria Swarovski verfolgt. Ich hätte es mal nicht gedacht, aber vielleicht.
Was trotzdem so eine breite Frage ist, die im Raum rumgeschwirrt ist oder noch schwirrt, warum nicht Andi Knoll?
Ja, weil wir auch einen hervorragenden Kommentator brauchen für Österreich und er in dieser Rolle wirklich die unersetzbare Nummer eins ist. Und man kann jetzt, wenn man ein bisschen schaut in die anderen Länder, es gibt vielleicht auch Unterhaltungsmoderatoren der Schweiz, die gesagt haben, warum Hazel Brugger? In Schweden noch nie ein schwedischer Moderator aus dem klassischen Fernsehen ist moderiert. Eigentlich ist es sogar sehr selten. Schauen Sie sich Liverpool an, da waren nur Schauspieler und das ist ein bisschen, vielleicht denken wir da oft ein bisschen zu klein in Österreich.
Gut, denken wir groß. Gehen wir auf das Musikalische. Welche Beiträge sind denn deine persönlichen Favoriten, wenn man jetzt mal von Cosmo absieht? Ja, das wäre jetzt die richtige Antwort, die man bringen müsste. Klammern wir jetzt mal aus.
Da gibt es jetzt nur falsche Antworten. Was ist denn dein Lieblingskandidat?
Ich muss das nicht beantworten.
Ich auch nicht, Gott sei Dank. Na, ich würde mich ein bisschen auf die Position der Gastgeberin, der Guten, zurückziehen. Ich finde alles super.
Die alle toll.
Na, vor allem in der Bandbreite. Also was man schon sagen muss, es zeichnen sich jetzt in den Wettquoten Favoriten ab. Ich gehöre dann immer zu denen, die sagen, na die, es sind schon Hausherren gestorben. Also warten wir mal bis zum Ende. Bin dann noch nicht hundertprozentig sicher, dass das Rennen schon gelaufen ist.
Okay, also auch hier noch Überraschungen. Jetzt fiebern ja alle auf den Bewerb hin und natürlich möchte man ihn als Gastgeberland auch gewinnen. Die Frage, könnten
nicht
wir uns
immer.
Das nochmal leisten? Das war jetzt schon das nicht immer.
Nein, das ist sehr ungewöhnlich. Was wir schon auch merken, ist, dass bei der Punktevergabe das nicht unbedingt dann quasi im zweiten Jahr dem Gastgeberland immer sehr zugute kommt. Dafür wiegt es das Ambiente auf, muss man sagen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das das größte Thema ist, das wir haben. Ich glaube, es gehört auch zum EST dazu, dass sich das immer verändert.
Aber trotzdem die Frage, könnten wir es uns theoretisch nochmal leisten, nochmal zu gewinnen, nochmal das auszutragen?
Naja, theoretisch könnten wir uns das leisten. Es würde halt zulasten anderer Produktionen gehen.
Jetzt ist der Song Contest, wir haben vorher schon gesprochen, einerseits von politischen Debatten überschattet. Eine andere große Causa, die sich so ein bisschen drüber legt, ist die Causa Roland Weißmann. Wie sehr beeinflusst das die Vorbereitungen des Events, aber auch die Wahrnehmung?
Das würde ich sehr gern trennen, weil ich glaube, das Publikum trennt das auch. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ich habe jetzt in meinen tausenden Gesprächen zum Song Contest mit Seherinnen und Sehern selten die Frage gehört, ob sich durch den Wechsel im Management da irgendwas verändert hat. Ich glaube, das ist in unserer Medienblase ein Thema und beschäftigt uns deutlich mehr als das Publikum. Für die Organisation hat das per se gar keine Auswirkungen, weil das quasi eine Firma in der Firma ist, die nachdem die grundlegenden Fragen schon knapp vor einem Jahr eigentlich geklärt waren, was die Finanzierbarkeit betrifft und wie es finanziert werden soll. Also damit war das schon lange auf Schiene.
Trotzdem ist es jetzt thematisch sehr groß und sehr präsent. Deshalb trotzdem nochmal die Frage, überwiegt für dich die Freude, dass man sagt, okay, da wird jetzt aufgeräumt, da kommt es zu einer Aufarbeitung, da ist offenbar einiges im Gange, was Transparenz und Gleichstellung betrifft. Oder ist es eher die Wut darüber, dass das jetzt eben so kurz vorm ESC in diesem doch wichtigen Programm, nicht auch wichtigen Jahr des ORF passiert?
Du meinst für mich persönlich? Mhm. Ich glaube, es gibt für das, was wir strukturell im ORF besprechen müssen, keinen richtigen Zeitpunkt. Das ist immer unangenehm, wenn man sich quasi mit der eigenen Firma so auseinandersetzen muss, dass das auf der offenen Bühne ausgetragen wird die ganze Zeit, wo ich vielleicht sogar eine leise Sorge, ob das der Sache so zuträglich ist, dass einfach die Medien, Journalisten, Journalistinnen nicht frei von Interessen auch auf diese Sache blicken. Mhm. Wir haben ja oft lieber, wir hätten mehr Möglichkeit, uns wie andere Firmen, die sich auch mit Missbrauch auseinandersetzen müssen, unsere Sachen lösen könnten. Ist halt nicht so. Ich kann es auch nachvollziehen.
Ist das jetzt eine Kritik an den Medienjournalisten auch oder ist es was, wo du trotzdem sagst, es ist nachvollziehbar, dass ein Unternehmen, das in öffentlicher
Hand ist? Es ist am Mediensystem ein bisschen fast eine Kritik. Ich würde jetzt nicht nur Medienjournalisten außerhalb des ORF sehen. Ich glaube, es gibt auch viele Mitarbeitende im ORF, die auch nicht die Geduld an den Tag legen, die Aufarbeitung so eines Themas auch braucht, wo es immer geht, na noch schneller und warum passiert nichts und da und dort. Und da geht es aber in Wahrheit um wirklich komplexe Fragen. Es geht auch um Existenzen, es geht am Ende des Tages auch um den ORF. Und das wäre für uns als Betroffene oft, glaube ich, sinnvoller, wenn nicht jeden Tag die nächste Schlagzeile die alte jagen würde. Aber sei es wie sei, es ist die Situation und wir stellen uns der, glaube ich, sehr mit sehr offenem Visier. Ist nicht immer einfach, aber es ist zu tun.
Und anschließend daran die Frage, die jetzt trotzdem auch auf der Hand liegt. Du lachst schon, weil du weißt, was kommt. Es wird jetzt viel über die Nachfolge von Roland Weißmann gesprochen und spekuliert, wer sich bewerben wird. Andreas Babler hat schon gesagt, er würde eine Frau bevorzugen. Wirst du dich bewerben für die ORF-Generaldirektion?
Jetzt machen wir mal den Song Contest und dann widmen wir uns wieder dieser Frage.
Okay, und für den Song Contest wünsche ich dir und dem gesamten Team alles Gute. Danke für das Gespräch.
Ich danke.